29. Kerstin Fechner war vom LKA 3. Eine Beamtenmörderin, wie es im internen Jargon hieß. Sie hatte keinerlei Berührungsängste, war verbindlich und verständnisvoll, aber wer sich ihr gegenüber respektlos verhielt, den stutzte sie zurecht. Sie nahm keine Rücksicht auf Dienstzeit, Rang oder Namen, hatte schon harte, abgebrühte Polizeibeamte zum Weinen gebracht, sexistische Arschlöcher, Grobiane und Intriganten, aber auch verlogene, korrupte Beamtinnen, darunter auch mal eine, die zu Unrecht einen Kollegen des sexuellen Übergriffs beschuldigt hatte. Das brachte ihr, die oft als Frauenfreundin verhöhnt worden war, auch den Respekt vieler männlicher Kollegen ein. Und nun musste sie sich mit einem jungen Kerl befassen, der noch nicht einmal den vollen Beamtenstatus erreicht und im Dienst Cowboy gespielt hatte. Zwei Vergehen wurden ihm zur Last gelegt. Vortäuschung einer Straftat und Verfolgung Unschuldiger. Beides in Bezug auf einen verdeckten Ermittler des BKA. Das war der Knackpunkt. Sie hatte Paul Brauns Aussage gelesen, die seines Kollegen Erkan Genç und die des verdeckten Ermittlers. Sie hatte mit Prietz gesprochen, dem Vorsitzenden von Paul Braun, den sie kannte und schätzte. Prietz hatte sich sehr für Braun eingesetzt. Er habe Risiken missgebaut, aber er sei ein anständiger, ehrlicher, verlässlicher junger Mann, der gute Polizeiarbeit leiste und noch Luft nach oben habe. Eine Suspendierung war seiner Meinung nach die angemessene Strafe. Doch das sei eben nicht möglich. Braun war noch auf Widerruf. Was bei einem verbeamteten Kollegen zu einer Suspendierung führte, bedeutete für einen Kollegen in Ausbildung die sofortige Entlassung. Nach Prietz' Auffassung sollte das verhindert werden. Fechner hatte eigentlich kein großes Interesse daran, den Kerl über die Klinge springen zu lassen. Da gab es ganz andere Fälle. Aktuell stand eine halbe Abteilung unter Verdacht. Scheißkerle, die festgenommene Mädchen betatscht, genötigt und geschlagen hatten. Von deren Schuld war sie überzeugt. Die wollte sie drankriegen. Ihren Ruf hatte sie nicht von ungefähr. Paul Braun war im Vergleich dazu nur ein harmloser Vogel. Sie hatte den verdeckten Ermittler vernehmen wollen, aber das war abgelehnt worden. Es gab also nur dessen schriftliche Aussage, die sich jedoch in den wesentlichen Punkten mit denen des jungen Kollegen deckte. Was ihr merkwürdig vorkam, war die Tatsache, dass die BKA-Führung und der zuständige Bundesanwalt eine harte Bestrafung des Beschuldigten wünschten. Wenn es nach denen ging, war die Entlassung nur der erste Schritt. Anschließend sollte Braun auch noch strafrechtlich belangt werden. Worum es bei diesem Einsatz ging, war streng vertraulich und durfte nicht näher beleuchtet werden. Auch Paul Braun durfte keine Informationen weitergeben, die in irgendeiner Weise den Inhalt der BKA-Ermittlungen betrafen, obwohl man nicht davon ausging, dass er überhaupt welche besaß. Andernfalls berührte dies den Strafbestand des schweren Geheimnisverrats. Die fuhren wirklich das ganz große Geschütz auf. Falls sie bei ihren Ermittlungen zu dem Schluss kommen sollte, dass eine Entlassung nicht geboten war, musste die Begründung unangreifbar sein. Und das war eine Herausforderung, die sie reizte. Als sie mit Prietz gesprochen und ihm gesagt hatte, dass die Soko Brauns Kopf forderte, war der zunächst fassungslos. Dann hatte er vorsichtig eine mögliche Richtung angedeutet. Brauns Vergehen war eine Art Aussetzer, zurückzuführen auf eine extreme emotionale Drucksituation, die aber seine grundsätzliche Befähigung für den Dienst nicht in Frage stellte. Es musste ausgeschlossen werden, dass ein solcher Aussetzer noch einmal geschah. Die Begutachtung durch einen Psychologen und eine anschließende Therapie war angebracht, damit er aufgestaute Emotionen frühzeitig erkannte und damit umzugehen lernte. Welche Drucksituation für Braun der Auslöser gewesen war, hatte Prietz auch schon anklingen lassen. Die Trennung von seiner Freundin. Zudem war ihm in den letzten 2 Jahren eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Bezugsperson abhanden gekommen. Sein Ziehbruder Murat Gensch, der leibliche Bruder von Pauls bestem Freund Erkan Gensch, der als sein Kollege ebenfalls in den Vorfall verwickelt war. Wenn es eine Chance für Paul Braun gab, dann war der von Prietz vorgeschlagene Weg wohl der einzige mit Aussicht auf Erfolg. Sie war bereit, ihm zu helfen, aber das würde nicht einfach werden. Er galt als verschlossen. Aber nur durch extreme Offenheit konnte er ihr die Munition liefern, die ihre spätere Begründung glaubhaft und nachvollziehbar machen sollte. Die Vernehmungszimmer des Dezernats lagen im Ostflügel des LKA-Komplexes am Tempelhofer Damm. Große, rechteckige, hell beleuchtete Räume. Die Tische waren mit grauem Kunststoff überzogen. Die zu vernehmenden Polizisten saßen entweder mit dem Rücken zur Tür oder aber mit Blick auf diese, je nachdem, ob Fechner ein vertrauensvolles Klima schaffen wollte oder eben das Gegenteil. Mit solchen Spielereien war sie allerdings auch schon mal böse auf die Nase gefallen. Zum Beispiel, als sie gegen den Leiter des Betrugsdezernates ermittelte, einen alten Haudegen, der selbst schon unzählige Vernehmungen durchgeführt hatte. Wegen ihrer Sitztaktik war sie von ihm gnadenlos ausgelacht worden. Seitdem achtete sie genau darauf, wie erfahren ihre Kunden waren. Erkan Gensch kam wie einbestellt um Punkt 9 Uhr. Eine attraktive Frau, dachte Erkan, als Fechner ihn in den Vernehmungsraum bat. Ganz anders, als er sie sich vorgestellt hatte. Das Haar schulterlang, die Augen braun und mandelförmig und nur ganz leicht geschminkt, der Mund breit und voll. Kaffee? Wasser? Nein, danke. Geschmeidig, fast lautlos ging sie um den Tisch und setzte sich ihm gegenüber. Paul Braun ist Ihr Freund? Ja. Wie lange kennen Sie sich schon?
Ganz lange, seit unserer Kindheit, 20 Jahre bestimmt.
Beschreiben Sie Ihren Freund. Seine Charaktereigenschaften?
Zum Beispiel.
Erkan dachte nach. Er überlegte, wie er Paul beschreiben könnte, ohne seine Freundschaft zu ihm allzu deutlich durchscheinen zu lassen.
Sie brauchen sich jetzt nichts aus den Fingern zu saugen. Ich will kein detailliertes Charakterbild von Ihrem Kollegen. Ich will ihn nicht fertig machen. Aber wenn ich ihm helfen soll, muss ich ihn irgendwie kennenlernen. Anders geht's nicht. Helfen Sie mir.
Also, Paul hatte es früher nicht so leicht. Sein Vater ist früh gestorben und seine Mutter kurz darauf zusammengebrochen und bis heute in einer Nervenklinik. Paul ist dann zu seiner Großmutter, der Mutter seines Vaters, nach Steglitz gekommen. Das hatte Fechner alles schon in groben Zügen von Prietz gehört. Sie unterbrach ihn. Hat er Kontakt zu seiner Mutter?
Nein.
Zu anderen Verwandten?
Eigentlich nicht.
Wie würden Sie Ihren Freund als Typ beschreiben?
Impulsiv.
Aber fair. Harte Schale, weicher Kern. Erkan lächelte. Er schießt oft übers Ziel hinaus. Aber dann gelingt's ihm hinterher immer, die Dinge wieder zurechtzurücken. Fast immer. Er ist gerade und ehrlich und... Danke, das reicht schon. Ist Paul in einer Beziehung?
Ja, nein, Erkan zögerte. Also, da gibt's Probleme.
Welche?
Die haben sich getrennt.
Warum?
Keine Ahnung, wieder stockte er.
Gab halt irgendwie Stress.
Welche Art von Stress?
Sie hat sich von ihm getrennt.
Warum?
Weil, was weiß ich, weil es nicht mehr so gelaufen ist. Sie wollte eine Auszeit.
Sie eiern rum.
Erkan wich ihrem Blick aus. Er war rot geworden. Schweiß lief ihm den Nacken hinunter.
Fechner fragte sich, warum ihr Gegenüber so ins Stottern geriet. Hören Sie mal, wenn ich nicht verstehe, was bei Ihrem Freund los war, weshalb er getan hat, was er getan hat, kann ich ihm nicht helfen. Dann schmiert er ab. Erkan rieb seine Stirn. Scheiße, dachte er. Paul hat nicht viele Menschen, die ihm nahestehen. Eigentlich nur drei. Mein Bruder, mich und seine Freundin. Und die hat sich von ihm getrennt. Sie weichen mir aus. Verdammt, man kann sich doch vorstellen, was das für ihn bedeutet. Sie brauchen mir nicht zu sagen, welche Schlüsse ich zu ziehen habe. Sie sollen mir antworten. Ich habe gefragt, ob Sie wissen, warum sich seine Freundin von ihm getrennt hat. Hab ich doch gesagt. Nichts haben Sie gesagt. Also was nun? Sie hat sich verliebt. In wen?
Das ist doch egal.
Nein.
Wozu müssen Sie das wissen?
Ich rechtfertige mich nicht für meine Fragen.
Ich weiß nicht.
Sind Sie der Trennungsgrund?
Was?
Hat seine Freundin sich in Sie verliebt?
Ach, so ein Quatsch!
Fechner hatte selten eine so unglaubwürdige Entrüstung gehört. Weiß Ihr Freund das? Erkan sagte nichts mehr. Und Fechner bohrte nicht weiter nach. Sie gingen seine Aussage nochmal durch. Kurz vor 10 waren sie fertig. Draußen im Gang, auf einem Wartebänkchen, saß Paul. Er sah müde aus, fertig und verloren. Erkan blieb in der offenen Tür stehen und vergaß, dass Fechner hinter ihm war und sie beobachten konnte. So wurde sie Zeugin eines kleinen Freundschaftsdramas. Das dauerte zwar nur ein paar Sekunden, aber es erzählte und bestätigte ihr doch alles, was sie wissen musste, um Paul rauszuboxen.
»Hab versucht, dich zu erreichen«, sagte Erkan. Paul zuckte mit den Schultern. »Soll ich draußen warten, bis du fertig bist?«
»Nicht nötig.« Paul stand auf und schob sich, ohne ihn anzusehen, an Erkan vorbei. »Ich werde trotzdem warten. Kannst dir immer noch sagen, wenn du deine Ruhe willst.« »Ich will meine Ruhe«, sagte Paul, betrat den Vernehmungsraum und schloss die Tür. Fechner ließ Paul auf demselben Stuhl Platz nehmen, auf dem zuvor Erkan gesessen hatte. Er wollte nichts trinken und machte einen höflichen Eindruck. Doch auch nach längerem Geplänkel fand sie keinen Zugang zu ihm. »Warum noch länger um den heißen Brei herumreden? Wissen Sie, wie eng es für Sie aussieht?«
»Ja.«
»Ich will Sie nicht fertig machen, aber Sie müssen offen zu mir sein.«
»Klar.«
»Ich würde gerne was über Ihre familiäre Situation erfahren.«
»Vater tot, Mutter in der Klapse, paar Verwandte und nicht verheiratet.«
»Wie ist Ihr Verhältnis zu Erkan Gensch?«
»Freunde.«
»Enge Freunde?«
»Ja.«
»Haben Sie eine Freundin?«
»Zurzeit nicht.«
»Schon länger allein?«
»Auch nicht.«
»Was heißt das?«
»Das wissen Sie doch genau.«
»Ich muss Sie kennenlernen. Also, seit wann?«
»Keine Ahnung. Eine Woche oder so.«
»Wie kam es zu der Trennung?« Paul verschränkte die Arme und sah an die Decke. »Wie kommt es, dass Sie sich so in diese Geschichte stürzen? Warum riskieren Sie Ihre Zukunft?«
»Weil...
weil was?«
»Weil ich... ach, keine Ahnung.«
»Ich werd's Ihnen sagen«, fuhr Fechner ihn scharf an, »weil Ihnen gerade Ihr Leben um die Ohren fliegt.« Paul knirschte mit den Zähnen. Dann holte er Luft und sprach ganz ruhig.
»Ich habe missgebaut. Ich sehe ein, dass ich bestraft werden muss. Es tut mir leid, dass ich Prietz und Ihnen so viel Arbeit mache. Es tut mir, von mir aus auch leid, dass ich in Ermittlungen reingepfuscht habe.
aber ich habe auch auf mich aufmerksam gemacht. Immerhin hat der Leiter dieser Ermittlung offenbar das Gefühl, dass er jemanden wie mich brauchen kann.
Was erzählen Sie denn da? Wenn die Sache durch ist, soll ich mich beim Ermittlungsleiter des BKA melden, weil er womöglich mit mir zusammenarbeiten will.
Fechner lachte auf.
Ich sage die Wahrheit. Ich spreche nicht von diesem Staatsanwalt. Ich spreche von Möller. Hasso Möller.
Ach, Sie sind ja süß.
Paul wurde rot vor Zorn.
Ich habe keine Ahnung, woher Sie das haben, aber eins weiß ich genau. Ihr Hasso Möller will nicht nur, dass Sie aus dem Dienst fliegen, der will Sie anschließend auch noch strafrechtlich fertig machen. Der will Ihren Kopf.
Das will vielleicht der Staatsanwalt, brüllte Paul.
Was der Bundesanwalt will, ist egal, weil der nur tut, was Möller will.
Quatsch!
Paul wurde rot vor Zorn. Es ist doch so. Sie haben kaum Bezugspersonen. Das sind die Brüder Murat und Erkan Genç und ihre Freundin. Die hat sich aber gerade von Ihnen getrennt. Wenn ich Ihnen helfen soll und wenn ich verhindern soll, dass Möller Sie fertig macht, brauche ich einen sehr stichhaltigen Grund, warum Sie sich so verhalten haben, wie Sie es getan haben. Und ich denke, dass ich ihn habe. Weil ich glaube, dass sich Ihre Freundin in Ihren besten Freund verliebt hat.
Paul sprang auf.
Schwachsinn,
brüllte er.
Hinsetzen. Setzen Sie sich hin. Ich bin noch nicht fertig.
Paul setzte sich wieder. Was wäre denn, wenn sich Ihr Freund dann auch noch in Ihre Freundin verliebt?
Dann brechen ja gleich zwei Ihrer wichtigsten Leute weg. Wer bleibt dann noch?
Paul machte einen Satz zurück. Der Stuhl fiel um. Er tigerte im Raum hin und her.
Das würde er nie machen.
Was würde er nicht machen?
Das?
Ich habe davon gesprochen, dass sich Ihre Freundin in ihn verliebt hat.
So. Und jetzt hören Sie mir zu. Jetzt starten wir mal das andere Programm. Ich werde Ihnen sagen, weshalb ich die ganze Scheiße gemacht habe. Und zwar deshalb, weil ich einen Mord gesehen habe. Das hat überhaupt nichts mit meiner Freundin zu tun.
Wo haben Sie einen Mord gesehen?
Bei der beschissenen Razzia. Und von der Razzia habe ich erfahren, weil ich eine Besprechung zwischen Briez, Möller und Murat und den anderen Arschlöchern mit meinem Handy abgehört habe, das ich in einen Brötchenhaufen versteckt hatte. Bei der Razzia habe ich Boschko gesehen, das Schwein. Ich habe gesehen, wie er einen blonden Mann vom Dach gestoßen hat. Ich habe das auch gesagt, aber keiner hat mir geglaubt. Es lässt sich auch verdammt schwer beschreiben, weil es aus einem Gerangel heraus passiert ist, aber passiert ist es trotzdem. Ich hab's gesehen. Ich bin nicht Polizist geworden, um einen Mörder frei rumlaufen zu lassen. Nicht mal dann, wenn er von der Polizei ist.
Paul holte Luft. Jetzt war ihm alles egal.
Und dann habe ich angefangen, Boschko abzuhören. Ich habe den Scheißkerl verwanzt. Ich habe mir eine kleine alte NVA-Wanze besorgt, sein Auto aufgeknackt und die Wanze darin versteckt. Ich habe erfahren, dass er hinter irgendwelchem Material her ist. Ich habe ihn verfolgt und dann Erkan gebeten, auf den letzten Metern dabei zu sein. Dann haben Erkan und ich uns gestritten. Ich habe Boschko das Material abgenommen, weil ich dachte, dass er es verschwinden lassen will. Und ich würde es wieder tun. Und wenn Sie noch einmal sagen, dass da zwischen Nina und Erkan irgendwas gelaufen ist, dann vergesse ich mich.
Ich glaube Ihnen kein Wort, sagte Fechner schließlich.
Sie glauben mir kein Wort? Wirklich? Na dann versuchen Sie es doch damit.
Paul zog das Abhörtape aus seiner Jackentasche und knallte es vor sie auf den Tisch.
Ich bin fertig.
Sie bleiben hier.
Warum?
Fechner starrte ihn an, aber ihr fiel nichts mehr ein.
Eben. Ich bin sowieso dran.